Und das in einem Fall, wo so offenkundig Amerika sagt, wir setzen alle Hebel in Bewegung und wir setzen alle sonst gültigen Regeln ein Stück weit außer Kraft, um dieses Menschen habhaft zu werden. Dann zu sagen, aber die Russen die Olympiade abhören, aber dem Asyl geben. Und gleichzeitig im selben Artikel steht, Amerika kann das natürlich alles auch und die forschen wieder die Russen aus, wie die Sochi ausforschen. Und da merkt man also, was du sagst mit, das gereicht zum Lob der Demokratie. Das ist wie eine Schablone, die fragt dann nicht mehr, und wie wird denn kritisiert, wie weit reicht denn das Recht und so weiter. Noch im schlimmsten Fall und gerade in diesem Fall, wo lauter demokratisch gesonnene Menschen erstmal sagen, naja, was ist denn das, passt denn das zur Demokratie, wenn sich darauf berufen, ja erstens, der deckt's auf, Respekt. Der hat aber den Finger in eine Wunde gelegt und zweitens, und das zeichnet Demokratie aus. Bei den Russen hätte sich das gar nicht getraut. Der hat sich zwar in Amerika auch nicht getraut, ne, aber das ist ja wurscht. Wir sprechen ihm Lob dafür aus und sagen, für uns spricht es jedenfalls, also für uns als Demokraten und für unsere Demokratie, dass man nicht einfach sagt, das gehört sich nicht, sondern der bringt mal das Recht auf Kritik zur Sprache und verweist auf Missstände und das zeichnet uns schon wieder aus. Hier darf kritisiert werden. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, weil da sieht man auch mal, wie fatal der ganze aufgemachte Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur an der Stelle ist. Also wie immateriell der auch ist. Nur auf dieses formelle Moment von ist Kritik erlaubt oder nicht, geht und sagt bei denen nicht, dann auch noch verlogen, wie wenn es in Ländern wie Russland, China und sonst wo gleich überhaupt keine Kritik mehr gäbe. Wie wenn da hinter jedem gleich der Staat stünde und kaum macht er den Mund auf, heißt es, hast du hier die Staatsmeinung zum Besten gegeben oder nicht? Also auch die Übertreibung braucht und lebt und das Lob der Demokratie lebt von dieser Übertreibung. Weil sonst könnte man sehr schnell feststellen, na irgendwie kritisiert wird bei denen auch halt anders und ich habe es ja gesagt, da ist der Staat anders geartet, da achtet er mehr drauf, dass in seinem Sinne kritisiert wird. Das ist dann aber auch der Unterschied und wie gesagt, an dem soll plötzlich alles hängen.
Nebenbei beweist die Form des Whistleblower zeigt, ja, dass das freie Meinen und dass dieses hohe ideale Gutes, das da hierzulande so darstellt, doch gerade praktisch gar nicht so gibt. Weil sonst würden doch die Whistleblower immer schauen, im Allgemeinen, dass sie sehr im Hintergrund bleiben und gerade nicht raus. Da war das Noten eher Ausnahme, der sich selber in Wort hat. Und die anderen wollen doch immer gerade, es ist doch hierzulande praktisch bekannt, dass wenn man solche Sachen erzählt, dass man da jede Menge Nachteile hat in dieser Gesellschaft.
Letzten Satz habe ich jetzt nicht verstanden. Wer hat Nachteile?
Ja, die heißt ja nicht umsonst Whistleblower, weil sie irgendwas ausplaudern, aber am besten anonym, damit
klar.
Auch gerade auf sie und ihren Job oder was sie sonst Lebensbedingungen, trotz auf sie praktisch nicht so sehr zurückfällt, solange man sie nicht praktisch entanonymisiert hat.
Weil sie
das heißt,
ja
im immateriellen Bereich der Meinungsfreiheit und das etwas bekannt machen, ist im Bereich der Redefreiheit überhaupt nicht angesagt.
Ja, weil sie ja die Grundlage der Freiheit der Kritik, nämlich das Prinzip verfassungsmäßig und im Rahmen dieser Ordnung, weil das verletzt wird und weil sie das überwachen. Und als solche der Öffentlichkeit entzogen sein sollen. Ja, ich wollte ja gerade darstellen, was da immer als ein Riesenwiderspruch zur Demokratie verhandelt wird, gehört zu ihr dazu. Ist nicht das ganz andere, auf was man dann schäbig herabblickt, wo man dann sagt, ja, das ist der Sumpf, oder auch sich aufregt und empört, wie weitreichend da staatlich der Staat da aktiv ist.
Ich hätte noch einen Punkt, und zwar am Ende, wo du dir erzählt hast, wie die Sphäre aufgekommen ist und welche beiden großen Grundrechte oder höheren Werte in dieser Gesellschaft da gegeneinander ja, fast im philosophischen Dialog gegeneinander gehalten werden, bevor du dann auf den Inhalt der Frage gekommen bist. Da glaube ich, hätte man nochmal ganz explizit in zwei Sätzen festhalten müssen, dass das was da die Idealisten als eben Ideale der Freiheit kennen, dass diese es hierzulande überhaupt nicht gibt, außer als staatliche Lizenz, als staatlichen Imperativ zum lizenzierten Mitmachen. Und dass von daher der Gegensatz zwischen Freiheit und Sicherheit, der praktisch längst entschieden ist, weil die Staatsgewalt sich selber als Monopolist immerzu an erste Stelle setzt und sich als erstes Kriterium kennt. Und danach kommen erst die andere Werte, Freiheit und was das sonst alles, so eine Lizenz mitgewährt.
Ja, Werte kommen da sowieso nicht, sondern praktische Verhältnisse. Wie gesagt, auf dem Feld der Werte ist ja ein kunterbuntes, eine kunterbunte Konkurrenz, weil es das Feld der Legitimation ist, wenn man es als Werte behandelt. Das ist ja nicht die Sache. Und in der Sache wollte ich ausführen, ja, wenn du das gemeint hast, Freiheit ist eben eine Lizenz und das ganze Dringen auf Sicherheit und der Staat verschafft sich Sicherheit, ist die Selbstverständlichkeit des Lizenzgebers als der Ausgangspunkt und Endpunkt jeder Lizenz.
Von daher ist es besonders abgeschmackt, wenn ausgerechnet die Idealisten der Freiheit mit diesem Berufungstitel die Staatsgewalt blamieren wollen. Das ist halt ist ja zu schwach.
Ja, und ich will ja jetzt auf die nicht furchtbar schimpfen, sondern ich wollte es ja zurechtrücken. Ich wollte dann auch sagen, soll ich dieser Debatte und diesem Gegensatz und diesem, das höchste Recht ist das Recht auf Freiheit der Privatsphäre, dem sollte man sich nicht anschließen, weil es eigentlich eine Art der Kritik ist, und so wollte ich es ja einordnen, die ganz in den Rahmen dessen fällt, was ich sagen wollte, was die Leistung des zugestandenen Rechts auf Kritik ist. Also wenn er nochmal an die Snowden-Zitat denkt, der redet gar nicht drüber, also der sagt, man könnte, sogar unfreiwillig, könnte man alle Daten dann irgendwie haben. Der redet nicht über den Staatszweck. Warum will der die haben? Wie will er sie? Wie weit will er sie überhaupt haben? Was macht er dann aus welchen? Die meisten laufen ja nur durchs Raster durch und sind erledigt. Aber wie gesagt, dieses... Und das ist, er spricht eigentlich das an. Hier sichert sich der Staat eine Freiheit, aber als Möglichkeit, wo er sagt, die erschreckt ihn, weil die ja so viel Missbrauch erlaubt. Also es ist eigentümlich, dass er überhaupt nicht sagt, und wofür ist das dann denn alles gut, sondern er sagt nur, er erschreckt dafür, wozu man das alles gebrauchen könnte.
Naja, also bei dem Zitat, da sagt er doch, er war ja schließlich Geheimdienstler, ist ja klar, dass der für das Kontrollbedürfnis des Staates eine Lanze bricht, weil das war ja schließlich sein Beruf. Und wo er darüber dann erschrickt ist, ist doch, ich könnte es E-Mail von deiner Frau lesen.
Ja, aber er erschrickt doch auch über seinen Beruf.
Er will nicht in einem Staat leben, wo der Geheimdienst...
Ja.
So was Intimes wie PIN-Nummern und wem sein
Eben. Ja, und es ist die Frage, warum denn nicht? Und da sagt ja er, ja, weil da die Möglichkeit ist, dass ja alles Private nicht mehr privat ist.
Ja. Nur weil du gesagt hast, na, die Zwecke macht er sich nicht klar. Ich wollte sagen, na, die Zwecke hat er doch bis dahin, wo er Sammeln angefangen hat, hat er doch geteilt, weil das war doch sein Beruf.
Ja, aber das ist doch jetzt keine Begründung. Ich will ja sagen, wie kritisiert er seinen Beruf? Er kritisiert ihn doch. Also jetzt ist er doch kein Geheimdienstler mehr, sondern ist das Gegenteil, ein Aufdecker. Und als solcher kritisiert er sein ganzes Metier. Jetzt ist bloß die Frage, wie? Jetzt kann man doch nicht sagen, na, das kann er doch nicht kritisieren, weil er den Beruf betrieben hat. Jetzt tritt er dem ja gerade selber kritisch gegenüber dann, und die kann man zur Kenntnis nehmen und sagen, was kritisiert er dran wie? Über die andere Seite lässt er sich ja gar nicht aus, und wie steht es da mit Staatsfeinden und so weiter und so fort. Also, dass er ein demokratisch gesonnener Amerikaner ist, das sagt er ja deutlich, aber das ist ja noch keine Kritik. Und da muss man ja sagen, was ist diesem Zitat zu entnehmen, wenn einer sagt, er erschrickt davor, auf was da alles zugegriffen werden kann.
Ja, und da ist ein Statement, er erschrickt davor, dass der Staat alles könnte.
Ja.
Darin steckt, der Staat muss doch aber gar nicht alles können. Und dann merkst du so, stellt er dann angesichts dessen, dass er merkt, was der alles kann, stellt er sich nicht die Frage, wofür er das alles will und braucht, sondern richtet ist nicht Demokratie eigentlich, besteht die nicht in der allseitigen Einigkeit, dass der nicht mal nicht alles wollen, sondern auch manches nicht können darf.
Ja.
Das ist das, was vorhin mal gesagt wurde, er nimmt angesichts, dass er das Gegenteil erfährt, Freiheit ist eine Konzessionsveranstaltung. Es gibt sie überhaupt nur so, nur in der Weise und nur in dem Maße, wie der Staat sie konzessioniert. Angesichts dessen besteht er darauf, dass er sich Freiheit vorstellt, als das ist was, das kommt vor dem Staat, und der Staat soll wohl ihr Respekt haben, was halt die Ausführungen dazu waren. Und fatal ist das nicht nur dadurch, eben, das ist der Erfahrung eigentlich, aus der dann der Schluss zu ziehen wäre, Freiheit ist überhaupt das Verhältnis, was der Staat eröffnet zu den Bürgern, einfach so das Ideal entgegenhält und sagt, ich will es aber anders glauben. Sondern fatal ist das auch darin, dass er scheunentorweit die Gegenkritik reinlässt. Die, ja, sie ist ja auch reihenweise gekommen von den entweder Befürwortern oder gleich den Aktivisten, Innenministern und so weiter. Und die gesagt haben, ja, wenn du ihr klagt darüber, dass der Staat alles könnte, aber dann nehmt auch mal zur Kenntnis, dass es nur könnte und nicht alles macht.
Ja.
Die Stasi hat immer ausgewertet, wir sammeln bloß mal alles. Aber zu diesem Abwatschen, was das verlogen ist, weil es selber einfach den Zweck und Mittel umdreht, das ist verlogen und gemein, aber insofern gerecht, weil es genau auf derselben Ebene ist. Was darf der Staat können? Und dann kann man es immer mal danach betonen, ja, wenn das in der Hand ist, ist er nicht gemacht. Und dann sagt der andere wieder, aber immerhin könnte er es ja. Und das sind zwei Varianten, nicht darüber zu reden, was der macht und was er will.
Also Möglichkeit ist eben kein Bloß.
Ja.
Das ist nicht, naja, er verschafft sich ja bloß die Möglichkeit, und dann kommt ja das schöne, gute Recht des Staats. Er teilt sich ja ein und gibt glatt noch irgendein demokratisches Recht, was er sich da konzidiert, und wo er sagt, das braucht er nicht, da greift er nicht ein. Das ist eben nicht dasselbe wie er hält sich zurück. Weil Möglichkeit ist hier in diesem Fall nicht einfach bloße Möglichkeit, sondern ist hier die staatliche Freiheit. Und das ist ein Unterschied, wenn ich, sonst sagt man immer, ja, Möglichkeit ist nicht Wirklichkeit. Auf das beruft er sich als das große Plus, auch auf sein demokratisches eben. Ich verschaffe ja bloß die Möglichkeit, und die sausen ja hinten durch die Daten, und dann werden sie bloß noch ein Weilchen gespeichert und benutzt werden sie ja gar nicht. Aber das ist gerade der prinzipielle Standpunkt staatlicher Freiheit. Recht besehen machen eben Stasi und so weiter auch nichts groß, oder haben auch nichts groß anders gemacht. Aber da heißt halt, da sieht man doch, also mir fällt ein, da ist es noch als Wahn der Stasi gekennzeichnet worden, dass sie mit Wattebäuschen Spuckeproben gesammelt haben und so weiter. Naja, das sind auch Arten und Weisen, den Bürger für sich durchschaubar zu machen, wenn es drauf ankommt. Aber wie gesagt, da muss man sich jetzt nicht drüber auslassen. Das Entscheidende ist ja dazu gesagt worden, Demokratie hält, wurscht wie weit und ob es diesen Unterschied so grundsätzlich überhaupt gibt, den Unterschied als hier gibt es das Recht auf freie Meinung, und deswegen geht auch die Kontrolle in Ordnung, und deswegen ist es auch was anders, und deswegen können die Kritiker erstmal dankbar sein, dass sie kritisieren dürfen, und damit ist jede Kritik auch erstmal gleich der richtige Weg und die Zurückhaltung gewiesen. Das ist einfach Demokratie, die Leistung, der Berufungstitel für hier ist im Prinzip alles in Ordnung. Und das ist ja das perfideste Kritikverbot. Ja.
Kann diese Möglichkeit des Staates nicht auch als andere Volksbefragung genutzt werden?
In welchem Sinne?
In dem Sinne, was man vorhat, entweder kriegerischer Art oder Entrechtungsmaßnahmen. Also für den Zweiten Weltkrieg benutzte die Regierung ja und brauchte ja den Überfall der Japaner, damit die Öffentlichkeit einsteigt. Wenn man aber jetzt von der Öffentlichkeit, von der unterirdischen Öffentlichkeit mehr weiß, kann man vielleicht etwas günstiger darstellen in diesem Sinne, was man vorhat. Was sagen die Leute untereinander, ohne Öffentlichkeit? Was ist dann die Erkenntnis?
Ja, das kommt mir als jetzt vorgestellter Zweck so weltfremd vor. Also muss ich richtig sagen, weltfremd, weil weder ist doch bei dem ganzen Zeug das absehbar, ich nehme jede kritische Meinung zur Kenntnis und beziehe sie auf einen noch ganz anderen Zweck, als den ich jetzt betreibe, und da stellen Sie sich so einen Zweck vor, ich müsste die mal alle hinter einen Staat schmieden, hinter dem sie von Haus aus so einfach gar nicht stehen. Das ist doch gar nicht das Verhältnis, was unterwegs ist. Das Verhältnis ist doch ganz, ganz andersrum. Also weder müssen Sie jetzt die ganze Nation einschwören auf irgendeinen Krieg. Das passiert dann übrigens schon. Und wenn es, dann haben Sie es in Sachen Afghanistan oder so ganz ohne sowas gemacht, dass Sie da irgendeine untergründige andere Stimmung wissen und zurechtbiegen müssten. Also deswegen kommt mir das wie eine Vorstellung vor, sie müssten ihr Volk dann noch zu was hin manipulieren und deswegen die ganzen Meinungen sozusagen in der Hand haben.
Die NSA ist kein Meinungsumfrageinstitut. Die NSA ist kein Meinungsumfrageinstitut.
Ja, das war gerade gar nicht gedacht.
Ja. Ich möchte mich herzlich bedanken für den wunderbaren Vortrag und für, also ich habe einiges lernen dürfen. Aber ich glaube, es geht doch jedem um seine ganz persönliche Freiheit. Wie frei fühle ich mich? Wer Vogel in der Luft oder habe ich Ängste, die mich von allen Seiten bedrohen? Es gibt ja auch noch andere Themen, mit denen die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt werden kann. Zum Beispiel durch falsche Anschuldigung, wie es im Dritten Reich war, wo ich aufgewachsen bin. Da durfte man nicht einmal den, der die Klage eingereicht hat, nicht einmal der Name wurde einem genannt. Da hatte man gar keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Also der Mensch ist von allen Seiten bedroht. Seine Freiheit wird überall von vielen Seiten bedroht. Trotzdem gibt es eine innere Freiheit. Ich erinnere mich jetzt an ein Wort, wo der Petrus zum Beispiel an zwei Händen angekettet war, an zwei Füßen und von einer doppelten römischen Bewachung bewacht. Da war der Herodes, der wollte ihn umbringen. Also wollte sie bei den Juden einschmeicheln. Ein Engel hat ihn dann befreit. Und er hat geschlafen. Er hat geschlafen, trotz seiner Fesseln, trotz seiner starken Bewachung hat er geschlafen. Und der Paulus und der Silas, die waren einmal in Philippi eingesperrt und gefesselt und haben Lieder zu Gottes Lob gesungen, als gefesselte Menschen. Also es gibt eine innere Freiheit, die mir niemand nehmen kann. Und da fällt mir auch ein Gotteswort ein, liebe Leute, da spricht der Sohn Gottes, wen der Sohn frei macht, der ist echt frei. Ich weiß gar nicht genau, wo es steht. Also, ihr zum Beispiel kein Internet, ihr habt keinen Computer.
Du hast einen Beitrag eröffnet, du hast etwas gelernt.
Ich hoffe, du hast einen Beitrag eröffnet,
du hast etwas gelernt.
Dein Nachsatz.
Ich möchte Ihnen nur den Ausweg zeigen, wo Sie wieder froh Ihre Straße ziehen dürfen. Suchen Sie die Prioritäten nicht beim Staat, es gibt eine höhere Autorität.
Ja, jetzt.
Und der sind wir unterworfen.
Ja. Ja, und es waren immerhin zwei Auskünfte über Freiheit, die sehr interessant waren. Die eine ist, es gibt auch ein Lob der Freiheit, das ist das absolute Residuum. Man kann auch in jedem Zwang noch sagen, aber ich bin es nicht. Die können mich zwar zwingen, aber wie gesagt, es gibt das schöne Lied, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker. Das sind alles vergebliche Werke. Aber die zweite Strophe geht dann übrigens, ich denke, was ich will, doch alles in der Still und wie es sich schicket. Ein schönes Bekenntnis zu dem, was ich heute Abend vortragen wollte über Freiheit und Loyalität. Und Sie, da war ein zweiter Beitrag, der ist gleich noch ein Stück radikaler, der sagt, Freiheit und eine höhere Autorität, die passen doch prima zusammen und es stimmt sogar, bloß leider sehr negativ. Aber da mache ich mich jetzt nicht drüber auslassen. Also ich weise nochmal auf den Gegenstandpunkt, den letzten Gegenstandpunkt, wo ein Artikel zum Snowden drin steht, und auf das Demokratiebuch hin. Und ansonsten ist im kleinen Kreis nächste Woche Donnerstag wieder hier, aber in einem mehr so Diskussion über das Thema Staatshaushalt, Geld, also der Haushalt des Staats. Wir haben ja so eine kleine Diskussionsreihe über den Staat und da ist nächste Woche, wie gesagt, das Thema und die Woche drauf soll es über Öffentlichkeit gehen und zwar in der Art und Weise, dass da mal ein paar kürzere Artikel oder Auszüge kritisch durchgenommen werden sollen. Dass man eigentlich sich mal, was man sonst so alltäglich vielleicht gar nicht so gründlich macht, klar gemacht werden soll, wie eigentlich öffentlich argumentiert wird. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Beitrag zu dem kritischen Meinen, was ich jetzt heute mehr so abstrakt abgehandelt habe. Und da sollen dann aus der, sozusagen aus dieser kritischen Lektüre dann auch ein paar Prinzipien von wie argumentiert Öffentlichkeit, was ist sie eigentlich vielleicht rauskommen. So, ansonsten ist dann für heute Schluss.